ARD.
Die Frage ist, welche konkreten Fortschritte sollen denn erzielt worden sein? Denn die ukrainische Delegation äußert sich öffentlich ähnlich, aber auch genauso unkonkret. Also auch Rustem Umerov, der Leiter der ukrainischen Verhandlungsdelegation, sprach von produktiven Gesprächen, von konkreten Fortschritten, sagte aber auch, dass noch viel Arbeit vor den Verhandlungsdelegationen läge, und das war's.
Es gibt Gespräche, aber noch keine Ergebnisse, sagt unsere Kiew-Korrespondentin Rebecca Barth.
Auf mehreren Ebenen laufen Verhandlungen über ein Ende des Krieges.
Trotz internationaler Ächtung werden wieder mehr Menschen Opfer von Landminen.
Netanyahu bittet Präsident Herzog um Begnadigung. Das spaltet Israels Gesellschaft. Hallo, ich bin Thorsten Lange.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 1. Dezember um 16 Uhr. Die Nachrichtensendungen heute früh haben etwas Mut gemacht. Von Optimismus war da die Rede nach den gestrigen Gesprächen von Vertretern der USA und der Ukraine in Florida und vor den Gesprächen des US-Gesandten Witkoff in Russland morgen. Es gäbe eine gute Chance für einen Deal, sagte zum Beispiel US-Präsident Trump. Ist der Optimismus denn wirklich angebracht, Thorsten?
Ja, also so ganz nüchtern betrachtet wissen wir ja eigentlich gar nicht, wo diese Verhandlungen wirklich stehen. Gestern in Florida gab es allgemeine Verlautbarungen. US-Außenminister Rubio und der ukrainische Chefunterhändler Umerov haben von produktiven Verhandlungen gesprochen, aber es bleibe auch noch viel Arbeit. Mehr nicht. Deshalb überwiegt in der Ukraine auch noch die Skepsis. Unsere Korrespondentin Rebecca Barth hat sich dazu auf NDR Info geäußert.
Die Frage ist aus ukrainischer Sicht ja immer, was kann man tun, um Russland an den Verhandlungstisch zu bekommen? Und da sind die Zweifel nach wie vor sehr, sehr groß in der Ukraine, dass Russland überhaupt ein Interesse an ernsthaften Verhandlungen und an einem Waffenstillstand hat. Wenn man sich auch das vergangene Wochenende in der Ukraine anschaut, in der Nacht von Freitag auf Samstag haben die Menschen beispielsweise in der Hauptstadt Kiew eine wieder mal sehr schlimme Nacht erleben müssen, 10 Stunden lang Angriffe mit Drohnen und Raketen, fast ununterbrochen Explosionen. Dabei sind wieder Menschen getötet worden und wieder stand die Energieinfrastruktur des Landes offenbar im Zentrum dieser Angriffe. Ähnliche Entwicklungen sehen wir am Boden an der Front. Auch da macht Russland weiter Druck, rückt Russland langsam aber sicher weiter vor. Also da ist bisher kein Anzeichen für einen Waffenstillstand oder für auch nur den Willen eines ernsthaften Waffenstillstandes erkennbar. Und die ukrainische Regierung erkennt auch keine Anzeichen dafür, dass der Druck zum aktuellen Zeitpunkt auf Russland so groß geworden ist, dass Russland da seine Position ändern müsste.
Sind die Äußerungen von Umerov also nur deshalb so positiv, um die USA nicht zu verärgern? Denn die drängen ja auf ein Abkommen.
Ja, das kann man so sehen. Und auch dazu hat sich Rebecca Barth in dem Gespräch geäußert. Sie sagt:
Auf der anderen Seite muss man natürlich festhalten, dass die Ukraine nicht viele Optionen hat. Sie kann und wagt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht, Donald Trump zu sehr zu verärgern. Gleichzeitig versucht man aber natürlich auch, unabhängiger zu werden von den USA, soweit es denn möglich ist. Man ist abhängig in zwei Dingen, und das sind auf der einen Seite Waffen und auf der anderen Seite Geheimdienstinformationen. Und bei dem Nachschub mit Waffen hat man nun schon eine Krücklösung gefunden, indem die Europäer praktisch die Waffen bei den Amerikanern einkaufen. Beim Austausch von Geheimdienstinformationen könnte das etwas schwieriger werden. Aber wenn ich mich mit Soldaten hier unterhalte, dann sind die zwar sehr, sehr müde, aber viele von denen haben in den vergangenen Jahren so viel geopfert, so viele Freunde, Kameraden, Angehörige verloren, dass da auch ein gewisser Trotz dabei ist, vor allem bei größeren, besseren Einheiten, die über eigene Rekrutierungssysteme verfügen, die auch funktionieren, die sehr bekannt sind in der Ukraine und damit auch gesellschaftlich großen Einfluss haben. Da ist durchaus eine Stimmung vorhanden, dass man sagen würde, auch ohne die USA würden wir weiterkämpfen.
Witkoff, hast du gesagt, er wird erst morgen mit Russlands Präsident Putin sprechen. Sollte das Treffen aber nicht eigentlich schon heute stattfinden?
Das hieß es zunächst, ja, aber Kreml-Sprecher Peskow hat jetzt erklärt, beide würden sich morgen in der zweiten Tageshälfte zusammensetzen.
Jetzt ist der Präsident der Ukraine, Selenskyj, nach Paris geflogen. Er hat dort mit Präsident Macron gesprochen. Haben wir da denn schon Ergebnisse?
Bisher nur so viel, dass beide von Paris aus mit dem russischen Gesandten Witkow und dem ukrainischen Unterhändler Umerov telefoniert haben. Auch mit anderen Staats- und Regierungschefs aus Europa wohl. Also hinter den Kulissen, da laufen im Moment die Drähte heiß.
Ja, und auch in Brüssel, da gab es Beratungen. Da saßen nämlich die EU-Verteidigungsminister zusammen.
Ja, die haben über die weitere militärische Unterstützung der Ukraine beraten. Die Niederlande zum Beispiel haben weitere Militärhilfe zugesagt. Und die EU-Außenbeauftragte Kallas hat nochmals unterstrichen, dass in den Verhandlungen Druck auf den Aggressor ausgeübt werden sollte, auf Russland, und nicht auf das Opfer, auf die Ukraine.
Aus der Ukraine wird auch heute ein russischer Raketenangriff gemeldet. Was wissen wir darüber?
Die Rakete ist in der Großstadt Dnipro in der Zentralukraine eingeschlagen. Nach Angaben des Gouverneurs der Region wurden 4 Bewohner getötet. Das Geschoss traf offenbar eine Tankstelle und mehrere Läden. 22 Menschen sollen verletzt worden sein. Dnipro ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt.
Dann kommen wir jetzt zu einem anderen Thema. Landminen, die sind seit 1997 international geächtet. Trotzdem setzen viele Armeen sie weiterhin ein, denn weltweit steigt die Zahl der Opfer dieser türkischen Waffe, die im Boden vergraben wird und bei der leichtesten Berührung explodiert. Die internationale Kampagne zum Verbot von Landminen stellt jedes Jahr am 1. Dezember ihren Bericht vor. Und heute teilt sie mit, dass im vergangenen Jahr mehr als 6.000 Menschen durch Minen oder Munitionsreste getötet oder verletzt worden sind. Fast immer sind es Zivilisten und oftmals Kinder. Das ist der höchste Stand seit 5 Jahren.
Ja, und das liegt unter anderem daran, dass nicht alle Länder diese Konvention unterschrieben haben. Die USA sind nicht dabei, China, Russland, auch Israel nicht. Es sind tückische Waffen, ja, aber manche Armeen versprechen sich davon einen militärischen Nutzen, zum Beispiel, wenn es gilt, vorrückende Truppen aufzuhalten. Und deshalb haben osteuropäische Länder wie Polen, die baltischen Staaten und Finnland ihren Austritt aus dem Vertrag eingeleitet. Das trifft bei der Anti-Landminen-Kampagne natürlich auf Unverständnis. Die Vertragsstaaten beraten diese Woche in Genf und von dort berichtet jetzt Katrin Hondl.
Nicht-Vertragsstaaten seien auch für den massiven Landmineneinsatz im vergangenen Jahr verantwortlich, sagt Yeshua Moser Pwangsuan, Co-Autor des Berichts. Myanmar und Russland haben Landminen in großem Stil eingesetzt. Sie sind beide keine Vertragsstaaten. 2 weitere Nicht-Vertragsstaaten, Iran und Nordkorea, haben Landminen entlang ihrer Grenzen eingesetzt. Das internationale Antiminenabkommen ist zunehmend unter Druck, denn auch europäische Staaten ziehen sich zurück. Zuletzt haben Finnland, Polen und die baltischen Staaten ihren Austritt eingeleitet. Die Ukraine möchte ihre Mitgliedschaft pausieren. Doch die Begründung, die militärische Bedrohung durch Russland, ist aus Sicht der Hilfsorganisationen inakzeptabel.
Die neue Bedrohungslage, das ist einfach eine faule, billige Ausrede. Es gibt keinen Grund, weshalb man Minen einsetzen sollte, die Kindern zu Opfern machen.
So Katrin Atkins, Schweizer Minenräumexpertin und Co-Autorin des Landminenmonitors.
Antipersonenminen sind ein so archaisches Kampfmittel und es ist wirklich die Zivilbevölkerung, die leidet. Und wenn man, ich sage es jetzt salopp, wenn man Krieg machen will, hat man heute sehr viel gezieltere Kriegsmittel. Man kann Drohnen sehr gezielt einsetzen, um wirklich den Gegner, also das Militär, zu treffen und nicht die Zivilbevölkerung.
Umso größer sind nun die Erwartungen der Hilfsorganisationen an die verbleibenden Vertragsstaaten, die diese Woche in Genf tagen werden. Eva-Maria Fischer.
Von Deutschland wie von allen anderen Vertragsstaaten, die sich klar nach wie vor zu diesem Vertrag bekennen, erwarten wir, dass sie dieses Bekenntnis deutlich machen, dass sie auch den Partnerstaaten gegenüber deutlich machen, dass sie Rücktritte nicht gut finden, nicht akzeptieren und nicht als das Mittel der Wahl sehen und dass sie sich weiter dafür stark machen, dass dieser Vertrag wirkungsvoll umgesetzt wird.
Dann blicken wir in den Nahen Osten. Israels Bevölkerung debattiert mal wieder lebhaft, denn Ministerpräsident Netanyahu hat Präsident Herzog gebeten, ihn zu begnadigen.
Ja, also Netanyahu steht ja seit mehreren Jahren schon vor Gericht. Ihm werden Bestechlichkeit, Betrug und Untreue vorgeworfen. Er soll Geschenke im Wert von umgerechnet Hunderttausenden Euro angenommen haben und den Gebern dafür Gefallen getan haben, indem er die Gesetzgebung ihren Interessen anpasste. Jedes Mal, wenn Netanjahu zu einer Anhörung vor Gericht erscheinen muss, dann demonstrieren einige Menschen vor dem Gebäude gegen seine Politik. Das Gnadengesuch hat diese Proteste jetzt nochmal befeuert. Hören wir dazu einen Bericht unseres Israel-Korrespondenten Ivo Maruschek.
Proteste gab es am Abend auch vor dem Haus von Staatspräsident Herzog. Demonstranten schichteten einen Berg aus Bananen auf, denn aus ihrer Sicht würde Israel zur Bananenrepublik, falls das Staatsoberhaupt der Justiz in den Arm fällt und Netanjahu tatsächlich begnadigt. Auch Naama Lazimi, Knesset-Abgeordnete der oppositionellen Demokraten, nahm an dieser Kundgebung teil. Die Politikerin ist aufgebracht, weil Netanjahu in einem Brief ausgerechnet argumentiert, dass eine Begnadigung die Spaltung der Gesellschaft beenden würde.
Der Mann, der keine Verantwortung für den 7. Oktober übernommen hat. Der Mann, der gesagt hat, dass er nach dem Massaker mit reinem Gewissen schlafen gehe, will Einheit? Dieser Brief ist am Ende ein weiterer Beleg dafür, dass Netanjahu nicht geeignet ist. Ein Brief, der die Verpflichtung zeigt, ihn vor Gericht zu bringen und nicht ihn zu begnadigen.
Tatsächlich spaltet auch Netanjahus Gnadengesuch die Gesellschaft. In einer Umfrage des staatlichen Senders Kan sprachen sich 38% der Befragten dafür aus, dass der Präsident Netanjahu begnadigt, 43% dagegen. Aber selbst einige Kritiker Netanjahus finden, Präsident Herzog solle den Premier ruhig begnadigen, allerdings nur unter der Bedingung, dass dieser sich aus der Politik zurückzieht. So sagt etwa der frühere Justizminister David Friedmann. Die Begnadigung soll davon abhängig gemacht werden, dass er sein Amt sofort beendet, es nicht weiterführt und für eine bestimmte Zeit nicht wieder kandidiert. Ich will mich nicht festlegen, ob das für 5 oder 10 Jahre sein soll, aber in meinen Augen muss das die Grundlage sein.
Aber geht das denn überhaupt, dass ein Angeklagter während eines laufenden Verfahrens begnadigt wird? Es gibt ja noch gar kein Urteil dazu.
Genau, und auch diese Frage, die ist vollkommen berechtigt und die ist vollkommen offen. Präsident Herzog wird sich seine Entscheidung gut überlegen.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Thorsten Lange aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.